zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von At Work mit Nice to Know. Ich bin die Julia Rehnert aus der At Work-Redaktion vom Heizungsjournal und am anderen Mikro sitzt wieder der Daniel Prien von Nice to Know, seines Zeichens auch Ausbilder in einem SHK-Betrieb und der Wissensexperte jetzt heute wieder an meiner Seite. Hallo Daniel.
Hallo Julia.
So, bei uns wird es jetzt heute heiß hergehen und sehr energiegeladen, denn unser heutiges Thema lautet erneuerbares Heizen, also anders formuliertes Heizen mit erneuerbaren Energien. Und da komme ich auch gleich direkt zu meiner ersten Frage. Was versteht man denn unter erneuerbaren Energien? Wo kommen die her? Was macht die jetzt so besonders? Und vor allem, warum reden da gerade eigentlich ständig alle drüber?
Also erstmal unter dem Grundbegriff erneuerbare Energien oder regenerative Energien verstehen wir erstmal einen Energieträger anders. Also wir haben ja die fossilen Energieträger wie Öl und Gas und erneuerbare Energien sind im Grundsatz Biomasse, sprich alles, was Thema Holz anbelangt oder halt die natürlichen Wärmequellen Luft, Erde. Aber warum sprechen wir da jetzt so viel drüber in letzter Zeit oder in den letzten ein, zwei Jahren? Ist es ja so ein bisschen... Er hat immer mehr an Gewicht gewonnen, das ganze Thema. Wir haben natürlich, wie es alle wahrscheinlich auch feststellen, den Klimawandel, Erderwärmung etc., das steht uns ja allgegenwärtig vor der Haustür. Und wir merken es ja auch alle, die Auswirkungen. Und deshalb ist es jetzt ganz wichtig, dass wir da künftig einfach mehr den Fokus auf die erneuerbaren und regenerativen Energiequellen legen, um einfach ein bisschen von diesen fossilen Brennstoffen wegzukommen, unserer Umwelt was Gutes zu tun und uns selbst damit auch natürlich.
Ja, genau. Man schwitzt sonst doch recht viel und hat Stürme und alles im Wetter draußen. Im Zusammenhang mit erneuerbaren Energien und dem Thema Wärmewende fallen ja auch immer wieder so tolle Abkürzungen wie GEG oder BEG. Wofür stehen denn diese Buchstaben?
Ja, tatsächlich sind das immer diese sechs Buchstaben, die so für viel Wirbel sorgen und auch Unklarheit sorgen. Da ist es so im Grunde, versteckt sich hinter dem GEG, das Gebäudeenergiegesetz. Das ist quasi so unser, ja, ich nenne es mal Fahrplan, wo die Reise hingehen soll mit den ganzen, wie wir diese Wärmewende, ich nenne es Wärmewende jetzt einfach Wärmewende schaffen oder den Weg zu den fossilfreien Gebäudebeheizungen schaffen. Und im Gegensatz zu das BEG, die Bundesförderung für effiziente Gebäude, es ist quasi da immer die Oberbegriff, was bekomme ich dafür? Was bekomme ich für Unterstützung und wie kann der Bund mir dabei helfen bei der Umsetzung dieser GEG-Ziele?
Mhm, genau. Hast ja gerade schon gesagt, das GEG gibt so eine Art Fahrplan vor, wie wir das große Klimaziel erreichen können. Deutschland soll ja bis zum Jahr 2045 klimaneutral sein. Das ist so der große Plan. Und dass das nicht ohne erneuerbare Energien geht, ist mittlerweile hoffentlich auch jedem klar. Mir ist jetzt natürlich auch klar, dass die wenigsten Azubis wirklich Bock haben, sich da jetzt erstmal durch Gesetzestexte zu plagen, wenn es ums GEG geht. Was sollten die denn so im Groben vielleicht dazu wissen? Du bist ja selber auch als Ausbilder tätig. Was gibst du deinen Azubis damit auf den Weg? So machen wir mal eine kleine Runde GEG to go.
Ja, so natürlich wird oder ein oder andere Azubi mal von dem einen oder anderen oder mehr oder minder Kunden damit konfrontiert oder im Freundeskreis, hey, du bist doch aus dem Fachbetrieb oder du bist doch vom Fach, erklär mir mal bitte, was jetzt auf uns zukommt. Grundsätzlich kann man sagen, wie gesagt, das GEG ist so der Fahrplan, wie es die nächsten Jahre werden soll oder wie das Ziel umgesetzt werden soll. Wir haben ja grundsätzlich einmal unsere Deadline 2045 für die Klimaneutralität, das ist so der Oberbegriff, kann man sagen. Dann gibt es immer so Jahreszahlen 2026, 2028, die so immer im Raum rumschwirren. Da ist es so, die Kommunen müssen Energiepläne vorlegen, beziehungsweise sich ein Konzept überlegen, wie sie ihre Kommunen mit Wärme versorgen und das so effizient und so zukunftsweisend wie möglich. Und da ist es so, dass die Kommunen unter 100.000 Einwohner bis 2028 Zeit haben, da ein Energiekonzept vorzulegen. Sprich, wie wollen wir es gestalten? Planen wir zentrale Kraftwerke, Heizkraftwerke mit einer Fernwärmeleitung? Planen wir Wasserstoffnetze auszubauen, zentrale Knotenpunkte für Wasserstoff zu realisieren, ähnliches? Und 2026 ist dann entsprechend die Deadline für die Kommunen über 100.000 Einwohner, dass sie da dann ihr entsprechendes Konzept vorlegen müssen. Also das sind so meines Erachtens nach so die erstmal die wichtigsten Steps, die ihr so wissen solltet. Ihr könnt natürlich jederzeit dann nochmal ins Detail einlesen oder auch in euren Fachbetrieben euren Meister damit ein bisschen behelligen und aufs Zahnfleisch fühlen, falls ihr da noch Bedarf habt. Aber das sind so erstmal die Basics, wo ich jetzt immer so gemerkt habe, das sind die Sachen, wo ich nachgefragt werde.
Genau, dann tauschen wir jetzt mal noch ein G gegen ein B und sind dann bei der Abkürzung BEG und damit bei der Bundesforderung für effiziente Gebäude. Das heißt, da geht es jetzt nicht um das, was wir erfüllen müssen und welche Auflagen und Deadlines wir haben, sondern um das, was wir vom Bund dafür kriegen können. Ist eine super Sache, denke ich mal, denn viele Hausbesitzer würden sicher gerne klimafreundlich heizen, haben jetzt aber vielleicht nicht das fette Budget zur Hand, um das komplette Haus auf optimale Energieeffizienz zu trimmen. Und deswegen interessiert mich jetzt auch, was ist denn so drin in den Fördertöpfen? Wer kann was kriegen? Was gibt es überhaupt zu kriegen?
Das ist ja das Gute, ne? Also wir bekommen ja nicht nur quasi aufgebrummt, was und wie wir es erfüllen sollen, sondern wir bekommen natürlich auch gerade im Hinblick darauf, dass viele Gebäude vielleicht Sanierungsstau haben und entsprechende Investitionsmaßnahmen vor der Tür stehen und natürlich unsere regenerativen erneuerbaren Energien nicht gerade die günstigsten sind, sage ich mal so, haben wir durch das BEG natürlich auch gewisse Förderungen oder gewisse Hilfen an die Hand bekommen. Da ist es zum Beispiel so, dass wir, anders als bei den Förderungen letztes Jahr, haben wir erstmal 30% Basisförderung, die immer drin sind. Dann haben wir einen weiteren Bonus von 20%, wenn wir eine bestehende Ölheizung oder eine Gasheizung älter 20 Jahre entfernen. Da haben wir nochmal 20%, was die meisten Haushalte betrifft, wo jetzt quasi saniert wird. Also die meisten Haushalte kommen so auf die 50% Förderung sowieso. Dann haben wir noch einen weiteren Baustein von 20%, welcher für die, ja, der einkommensabhängige Bonus schimpft er sich. Das heißt, ich muss als Betreiber das Eigentum selbst bewohnen. Das ist ganz wichtig. Das kann nicht mein Sohn bewohnen oder ein Onkel oder Tante und ich bin da quasi nur der Förderantragsteller, sondern ich muss es selbst bewohnen. Und dann darf der Haushalt gesamt mit allen Leuten, die da wohnen und dort gemeldet sind, nicht mehr als 40.000 im Jahr verdienen. Dann bekommt man diese 20% on top, diesen Einkommensbonus. Und dann gibt es zu guter Letzt noch die 5% Bonus für den Technologiebonus. Das heißt, wenn ich jetzt eine Wärmepumpe mich dafür entscheide und ich setze auf ein R290 Kältemittel, sprich auf eine Monoblockanlage, dann sind aber die 5% extra Technologiebonus drin.
Es hört man ja schon raus bei den ganzen Themen jetzt, dass ihr Fachbetriebe da jetzt heute in einer ganz neuen Rolle sind und gerade beim Thema erneuerbare Energien und Förderung sehr viel beraten müsst, weil ich denke, Kunden zum Teil einfach auch sehr verunsichert sind durch das ganze Hin und Her jetzt mit dem GEG und man da einfach auch ja, genau überlegen muss, was macht Sinn für welches Gebäude, was lässt sich geschickt kombinieren an erneuerbaren Energien und ja, beim Thema Förderung denke ich auch mal, im ersten Moment freut sich der Heizungskunde, dass es was gibt und im nächsten erschrickt er dann vielleicht ein bisschen, so geht es mir immer und denkt, oh Gott, Förderung, das heißt, ich muss mich jetzt durch Papierkram wälzen und Formulare ausfüllen und Anträge stellen, ist bestimmt höllisch kompliziert. Ist es so oder wie sieht es da aus?
Tatsächlich ist das immer die Befürchtung der meisten Kunden, die ich auch so antreffe und berate, dass sie sagen, oh ja, Förderung ist ja schön, aber da muss ich mich da ewig durchquälen und hin und her. Das ist tatsächlich jetzt besser geworden. Wir haben ja in den vergangenen Jahren, die Förderung lief immer über die BAFA-Stelle. Da hat es tatsächlich, oder war es tatsächlich grundlegend so, dass erst der Antrag gestellt wurde vom Betreiber und in den meisten Fällen noch ein Energieberater so als Schnittstelle mit dazwischen war. Und wie gesagt, erst der Betreiber den Antrag gestellt hat und dann zum Installateur gegangen ist. Das ist jetzt zum Glück anders, da das Ganze jetzt ab diesem Jahr über die KfW läuft, die Förderung, und die KfW grundsätzlich, sag ich mal, als Förderpartner ein bisschen strukturierter im Game ist, ohne jetzt die BAFA schlecht machen zu wollen, aber die sind halt schon durch die ganzen Effizienzhäuser da einfach voll drin. Und da ist es so, dass der Kunde sich erstmal einen Installateur sucht, da sein Anliegen vorträgt, diesen mit dem dann hoffentlich auch eine Einigung findet und sagt, hey, das ist unser Konzept, das möchten wir mit dem Installateur umsetzen. Dann geht der Kunde bei, meldet sich online bei der KfW an, stellt dort quasi online den Antrag und sagt, hey, ich bin hier Max Mustermann, nenne ich ihn jetzt mal, möchte jetzt ja mein Gebäude energetisch sanieren und möchte jetzt eine neue Heizungsanlage einbauen und gibt da quasi seine ersten Kontaktdaten an und leitet das quasi in die Wege. Und dann ist die Schnittstelle, um diesen Bogen zu spannen, zum Fachbetrieb, dann kommt von, da wird der Kunde irgendwann aufgefordert, dass er eine 15-stellige BZA-Nummer angeben muss. Diese wird dann vom Fachbetrieb ausgefüllt, das BZA-Dokument, wo quasi einmal verifiziert wird, hey, wir sind der Fachpartner, den der Kunde sich ausgesucht hat. Wir möchten die und die und die Anlagentechnik da einbauen mit den und den Maßstäben und die Förderung ist dort dann quasi anzusetzen und das ist jetzt die, ich sag mal, zu erwartende Auftragssumme. Dann kriegt dieses Schreiben mit dieser 15-stelligen Nummer der Kunde wieder. Der setzt dann quasi seinen Antrag fort, indem die Referenz hergestellt wurde zum Fachbetrieb. Und wenn das Ganze dann irgendwann nur zum Montagetermin gekommen ist, die Montage fertig ist, die Inbetriebnahme erfolgt ist, dann stellen wir als Fachbetrieb noch einmal das Inbetriebnahmeprotokoll zur Verfügung, indem wir nochmal der KfW-Förderstelle sagen, hey, okay, die Anlagentechnik ist jetzt eingebaut worden und an Tag X ist sie in Betrieb gegangen und ist damit in Wirkung. Und ja, mit einem gewissen Zeitstrahl hinterher ist es dann so, dass dann die Förderung ausgezahlt wird. Wobei von der Antragstellung bis zur Bewilligung ist es meist nur so bis zu einer Woche. Was dann hinten dran ist, bis nachher das Fördergeld ausgezahlt wird, das kann natürlich noch in Einzelfällen ein bisschen länger dauern, aber das sollte bei der KfW auch recht schnell gehen.
Das klingt doch schon mal zügig und machbar. Kann man ausprobieren. Jetzt haben wir ja relativ viel über Gesetze und Forderungen gesprochen, sprich über Papierkram und Theorie. Jetzt würde ich vorschlagen, schwenken wir mal zum Handwerk, zum Handfesten und in die Praxis über und sprechen mal noch ein bisschen über die Heiztechnik, die erneuerbare Energie nutzt. Biomasse wäre da so ein Stichwort, also nachwachsende Energieträger, fällt einem natürlich als erstes Holz ein, wobei ja selbst Holz ist ja in unterschiedlichen Ausführungen dann nutzbar als Heizelement. Was fällt denn alles unter den Begriff Biomasse und wie kann man damit
Biomasse
heizen?
Biomasse hört sich eigentlich so als Grundbegriff erstmal sehr hochtragend an. Biomasse, darunter fällt einfach in der simpelsten Form einfach mal das Scheitholz. Wir alle kennen es aus dem Kamin, diese Scheitholzblöcke so 30 bis 50 Zentimeter Länge, geht natürlich auch länger. Das sind dann quasi ein großer Kesselkörper, wo dann quasi über vorne über so eine Kesseltür dann der bestückt wird mit dem Heizgut, also mit unseren Scheitholzstücken. Das ist so die
macht man aber dann
genau
von Hand alles, gell? Also so riesige Scheithölzer reinschmeißen, macht die Maschine
genau
noch nicht von selber. Also ein bisschen Aufwand hat man
also
dann.
Das ist halt immer die Krux einer Sache. Biomasse ist grundsätzlich immer mit viel Eigenarbeit verbunden. Biomasse, ich muss diesen Scheitholzkessel zum Beispiel selbst bestücken. Morgens im Regelfall bestücke ich den einmal. Dann haben wir immer ein sehr großes Puffervolumen. Das heißt, die gesamte Biomasse-Anlagentechnik ist immer sehr voluminös in Form von Anlagenbauteilen. Ich habe große Pufferspeicher, die ich anwenden muss. Ich habe große Kesselanlagen. Bietet sich meistens in Fällen an, wo ich zum Beispiel einen Ölkessel vorher hatte und einen großen Öllagerraum vorher hatte. Da bietet sich sowas immer ganz gerne an. Dann, wie gesagt, das war zum Thema Scheitholz. Dann haben wir als nächsten Part, der vielleicht auch einigen noch geläufig ist, die Hackschnitzelanlagen. Das ist ja quasi, ich sag mal, unser Scheitholz gehäckselt oder irgendwelches Holzreste gehäckselt in diversen groben Strukturen. Von bis gibt es da alle möglichen Hackgutqualitäten. Da ist es dann so, dass wir quasi über so einen großen Bunker, wo dann quasi das Hackgut einfach reingefüllt wird, über eine Förderschnecke, das zum Brennraum hergezogen wird und dadurch dann dosiert wird in unserem Brennraum. Die meisten werden sonst als meiste Verknüpfungsstelle zur Biomasse die Pellets kennen. Die Pellets ähnlich, wir haben eine große Pelletanlage, entweder ein Sacksilo oder auch einen hergestellten Lagerraum, wo die eingeblasen werden. Da ist dann auch so, dass sie dann über so eine Förderschnecke dann in unseren Brennraum gezogen werden, da dann dosiert. Teilweise gibt es auch Anlagen mit so Tagesbehälter, wo erst der Tagesbehälter vollgemacht wird und dann quasi sich aus dem Tagesbehälter die Pelletmasse dann hergeleitet wird und da reingeleitet wird in den Brennraum und immer so reinfällt. Und zu guter Letzt, was den meisten wahrscheinlich eher ferner ist oder noch nicht so publik ist, ist das sogenannte Miscanthusgras oder auch Elefantengras genannt. Das ist quasi ein nachwachsender Rohstoff, ich sag mal ähnlich von der Struktur wie Schilf, Getreide, was einfach auf einem Acker angebaut werden kann. Das kann geerntet werden, gehäckselt werden und dann ähnlich wie mit Hackschnitzeln halt so verfeuert werden. Die meisten Hackschnitzelkessel als solches sind meist auch in der Lage, beides, also Hackschnitzel und Miscanthusgras, zu verbrennen. bietet sich meistens an, wenn ich jetzt quasi einen landwirtschaftlichen Betrieb habe. Ich habe Ackerfläche, habe da gegebenenfalls ein bisschen Kapazitäten, dass ich sowas anbauen kann. Dann kann ich mir natürlich super auf meinem Hof, was doch meistens auch das Platzproblem löst, dann so eine Miscanthusgras- oder Hackschnitzelanlage dann implementieren und habe dann quasi vor meiner Tür auf meinem eigenen Hof meinen eigenen Brennstoff, den ich anbaue, ernte, erzeuge und häcksel und dann verbrenne.
Beim Thema erneuerbares Heizen auf gar keinen Fall fehlen darf, so als Highlight zum Abschluss, ist die Wärmepumpe. Die ist jetzt ja sozusagen der geheime Star unter den Erneuerbaren. Die soll es jetzt alles reißen bei der Wärmewende und man fragt sich dann schon, ja, warum eigentlich? Warum sind die Wärmepumpen so toll? Warum haben die jetzt gerade so einen Lauf? Was pumpen die und von wem pumpen sie es ja, eigentlich?
Die meisten Betreiber oder so, die meisten es kennen, pumpen die im Grunde erstmal unser Geld aus der Tasche. So, das ist also, weil die sind natürlich, das ist eine teure Anlagentechnik, ähnlich auch wie Biomasse, also das gibt sich nicht viel, die sind halt, das ist eine teure Anlagentechnik, gehen dazu einem fossilen Brennstoff, wo, wenn ich jetzt den Bogen wieder spanne, wir aber durch das BEG eine sehr attraktive Förderung haben, dass das im selben Rahmen zum Teil ist wie ein fossiler Energieträger, zum Teil sogar weniger, wenn ich gewisse Förderregularien für mich zum Tragen komme. Grundsätzlich müssen wir erstmal unterscheiden bei Wärmepumpen zwischen den Energieträgern, also wir haben einmal eine Luftwärmepumpe und einmal eine Solewärmepumpe. Das heißt, die Luftwärmepumpe ist so der günstigste Faktor und in den, auch gerade im Sanierungsfall am meisten umgesetzt. Wir haben ein Innengerät und ein Außengerät. Draußen bei dieser Kasten mit dem Propeller drin, den man so kennt. Da wird einfach die Luftwärme genutzt und um dadurch quasi ja, diesen umgedrehten Kühlschrankprinzip Wärme aus der Restwärme der Luft quasi mittels eines Verdichters etc. pp. Wärme zu erzeugen. Ähnliches gilt auch für die Solewärmepumpe. Da haben wir natürlich jetzt den großen Nachteil. Entweder wir haben eine große Fläche, wo wir einen Erdkollektor einbringen können, oder wir haben Tiefenbohrungen, wo wir da immer die Schwierigkeit haben. Das kommt meistens in Neubaugebieten zum Tragen, wo ich im Vorfeld auf dem Baugrundstück die Möglichkeit habe, diese Bohrungen vorzunehmen oder die Flächenkollektoren einzubringen. Im Sanierungsfall ist es meistens, ich sag mal Stichwort Rhein-Mittelhaus, wie kriegt das Bohrgerät in den Garten rein, per Hubschrauber? Nee, ist eher ein bisschen schwierig umsetzbar. Deshalb ist in den meisten Sanierungsfällen die Luftwärmepumpe das Mittel der Wahl. Klar wird es immer so ein bisschen als der heilige Gral der Heiztechnik gehandhabt. Man muss halt immer schauen, passt eine Wärmepumpe in oder zu meinem Gebäude? Wichtig ist hierbei zu wissen, auch nochmal um die Referenz zur Biomasse, die Biomasse als Ersatz für einen fossilen Energieträger ist quasi dahingehend unproblematischer, weil wir nicht diesen Fokus auf diese niedrigen Vorlauftemperaturen haben müssen. Die haben in der Regel auch Vorlauftemperaturen ähnlich wie ein fossiler Energieträger, wohingegen die Wärmepumpenanlage halt davon lebt, die Effizienz lebt, dass wir niedrige Vorlauftemperaturen haben. Die können wir realisieren, indem wir eine Fußbodenheizung haben, bereits im Bestand, eine Fußbodenheizung nachträglich realisieren. Oder dass wir ja, Heizflächen vergrößern. Ich sag mal, wir haben diese klassischen Heizkörpernischen, da hängt jetzt ein Heizkörper drin. Da habe ich dann immer die Option, dass ich sage, ich nutze die gesamte Nische aus, ich mauere die Nische zu, nutze die gesamte Fensterbreite aus oder gehe einfach in die Dicke, dass ich statt einen Typ 22 Heizkörper einen Typ 33 hinhänge, dass ich einfach mehr Fläche schaffe und dass ich da dann halt quasi Übertragungsfläche schaffe für die Wärmepumpe, niedrige Vorlauftemperatur.
Also so gesehen auch eine sehr vielseitige, flexible Technologie eigentlich, die sich schon auch anpassen lässt an die Gegebenheiten oder dann eben im besten Fall auch geschickt kombinieren lässt mit. Ja, jetzt hast du schon mal ganz schön was reingepumpt an neuen Infos. Ich sage erstmal vielen Dank dafür. Und wenn ihr jetzt alle total energiegeladen und heiß seid und noch mehr zu diesem Thema lesen wollt, dann lege ich euch natürlich unser aktuelles At-Work-Heft dazu ans Herz, so richtig schön zum Anfassen, seitenweise umblättern. Oder ihr klickt mal auf unsere Website unter shk-at-work.de und guckt euch da mal um, was es da alles so Interessantes zu lesen gibt und zu entdecken. Und wenn ihr schon mal da seid, dann freuen wir uns natürlich riesig, wenn ihr bei der Gelegenheit gleich unseren Newsletter abonniert. Ansonsten sagen wir jetzt vielen Dank fürs Zuhören und ja, ich freue mich schon aufs nächste Mal. Bis dann. Tschüss.
Bis dann. Ciao.